Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und wir sind nicht schlau genug, ne, um genauso gute Ideen wie der Rest der Welt zu haben. Aber wir bringen diese Ideen leider nicht so auf den Boden, wie wir es bräuchten. Ne? Im Zweifel ist eine schlechte Entscheidung besser als eine nicht getroffene Entscheidung. Ne? Weil zumindest haben wir die Chance, über die schlechten Entscheidungen was zu lernen, Feedback zu generieren.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute werden wir uns intensiv mit dem Thema Produktmanagement und Produkt entwickeln. Mein heutiger Gast ist Christoph Schmiedinger. Er ist Produktentwickler und hat dieses von allen Seiten erlebt. Als Ingenieur im Detail, als Product Owner mitten in den Organisationsstrukturen und seit über einem Jahrzehnt als Berater an der Schnittstelle von Technik, Organisation und Führung. Begonnen hat er 2009 als Product Owner bei Frequentes in Wien im Umfeld sicherheitskritischer Kommunikationssysteme. Dort hatte er auch seinen ersten Aha-Moment mit agilen Arbeitsweisen. 2014 wechselte er in die Beratung zu Boris Gloger. Seit 2025 ist er als Senior Manager bei Die Umsetzer tätig. Dazu einen Master of Science in Engineering und einen Executive MBA der ESADE in Barcelona. In den letzten 15 Jahren hat er Unternehmen aus Automotive, Medizintechnik, Banking, Pharma, Energie und Industrie begleitet. Von der ersten Skizze bis zur Marktanführung. Heute ist er Unternehmensberater, Keynote-Speaker und Autor. In seinem neuen Buch, was Mitte Juli erscheint, geht es um die These, die er bewusst zuspitzt. Europa hat kein Ideenproblem, uns fehlt das Tempo in Umsetzung und Lernen. Er nennt das die Innovationsblockade. Wie wir sie lösen, darüber sprechen wir heute. Christoph, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Danny. Danke für die Einladung.
Hat in dem Intro soweit inhaltlich alles gepasst?
Perfekt. Ich bin zufrieden. Ausgezeichnet.
Du bist zufrieden. Ich habe jetzt ein paar Worte zu dir gefunden, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen deinen eigenen Lebensweg noch beschreiben und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Ja, guter Punkt. Ich habe relativ früh eigentlich schon mit Technik in Verbindung gekommen. Mein Vater war auch Ingenieur, hat auch bei Produktentwicklungskontexten mitgeholfen. Das heißt, ich war schon sehr früh mit diesem Thema konfrontiert, dass man etwas baut, etwas entwickelt und dass dann auch wirklich was entsteht. Und ich würde schon sagen, das ist das, was mich so mein Leben lang geprägt hat. Und das habe ich dann auch quasi wirklich zu meiner Berufung gemacht. Und du hast schon gut erklärt, ich habe das von vielen verschiedenen Seiten gesehen. Ich glaube, es ist auch super wichtig, diese Perspektiven einfach einzunehmen. Ich war selber mal wirklich im Ingenieurswesen tätig, also wirklich aktiv entwickelt, war dann später als Projektleiter unterwegs, Product Owner und habe dann irgendwann beschlossen, die Vielzahl an gemachten Erfahrungen noch breiter anzuwenden und bin dann in die Unternehmensberatung gewechselt. Ja, und das ist eigentlich das, was ich die letzten 15 bis 20 Jahre gemacht habe, also Produktentwicklung aus der vielerlei Perspektiven einfach zu sehen und zu begleiten.
Ich finde es ja auch super spannend. Also einer meiner ersten Gäste und die ich nach wie vor ganz toll fand, war Dieter Rösner, der ja auch ein sehr schönes Buch rausgebracht hat mit Boris Gloger zusammen. Wie würdest du denn seine Zeit bei Boris Gloger beschreiben? Für mich ist das ja so ein Pionier im Bereich Agilität.
Ja, es war unglaublich spannend, einfach weil Agilität, ich würde mal sagen, zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht weit verbreitet war. Ich bin 2014 dort eingestiegen und das Schöne war, das war in E-Commerce und gerade so Webseitenthemen war es schon irgendwie schon State of the Art, ne? Das ganze agile Arbeiten, Webseiten, alles neu, alles fancy in der App-Entwicklung. Und das Großartige bei unseren Projekten war, dass wir es stark in die Welt reingetrieben haben oder in die Kontexte, wo es noch wenig verbreitet war. Ich habe viel im Finance, im Versicherungsumfeld gemacht anfangs und bin dann immer stärker eigentlich wieder zurück zu meinem Ursprung, will ich fast sagen. Bin dann stark in die Elektronikentwicklung, in die Medizintechnik, Automotive. Ja. Ich war auch bei einem Industriehersteller, die Hochspannungstransformatoren entwickelt haben. Und das, was sich dort immer wieder auszeichnet, war mit dem Punkt auch der Grund, dieses Buch dann zu schreiben. Selbst bei diesen Domänen, wo ich will mal sagen, lange Entwicklungszeiten durchaus am Standard waren, ja, hat sich so langsam aber sicher ein Druck aufgebaut, auch dort schneller zu werden. Also es ist nicht nur dieser reine Webseitenkontext, wo man es irgendwie gewohnt ist, dass man in wenigen Tagen bis Wochen eine Lösung braucht, sondern auch bei Hochspannungstransformatoren, auch bei Kabelkonfektionen für Automobile. Ja. Es dreht sich alles um die Themen Geschwindigkeit und Effizienz, ja, auch in diesen doch sehr komplexen Produktentwicklungen. Und das ist mit dem Punkt, warum ich dann auch das Buch gestartet habe.
Ja, ich find's total spannend, weil wir da so interessante Parallelen haben. Jetzt gerade bin ich Dozent bei der Akademie der Genossenschaftsbanken, also im Banking-Sektor. Vorher war ich ja Geschäftsbereichsleiter in der Medizintechnik und genau da haben wir auch diese Agilität eingeführt, weil wir gemerkt haben, okay, die Iterationen, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist viel zu langsam. Wir hatten auch noch ein sehr damals autoritär direktives Format in der Firma. Und die Konkurrenz schläft nicht. Du hast gleich drei Vorwürfe aus Banking, Medizintechnik und Automotive. Warum gleich drei und was erzählt das über das Problem?
Mir war wichtig zu zeigen, dass es nicht ein Problem einer bestimmten Branche oder einer bestimmten Technologie ist. Ja. Wir hören alle irgendwie die Nachrichten, wo es darum geht, ja, Automotive und so weiter, da tun wir uns unglaublich schwer, da waren wir lange Pionier und drunter den Anschluss zu verlieren. Und ich will eigentlich zeigen, dass es wirklich kein branchenspezifisches Thema ist, auch kein technologisch-spezifisches Thema. Und deswegen habe ich mir bewusst drei Branchen rausgepickt. Und hinter diesen drei Branchen stecken auch drei Technologien. Ja. Das Vorwort aus dem Banking kommt klassisch aus der Softwareentwicklung, ja, wo es darum geht, digitale Plattformen für Kunden, Customer Experience, Customer Facing, Applikationen zu bauen, die absolut nach wie vor das Thema haben, obwohl man dort meinen könnte, ja, dass Agilität und Produktentwicklung alles schon durch ist und man weiß, wie man dort heute schnell entwickelt. Das zweite Vorwort ist aus der Medizintechnik. Das geht um ein mechatronisches System. Dialysegerät, also wo Software, Hardware, Mechanik, Medizin alles zusammenspielt, um im Wesentlichen dem Patienten eine Therapie zu bieten aus einer Kombination von vielen Naturwissenschaften. Und das letzte Vorwort ist aus dem Automotive und dort habe ich bewusst quasi ein ganz hardware-spezifisches Thema rausgepickt. Ja. Es ist nämlich von einem Zulieferer, die Kabelkonfektionen machen, quasi hauptsächlich für E-Autos, wo einfach auch neue Herausforderungen sind, weil das alles viel komplexer ist, als vielleicht das bei einem guten alten Verbrenner der Fall war. Das heißt dann für mich drei verschiedene Branchen, drei verschiedene Technologien von reinem Software über Software-Hardware-Mix, ja, bis hin zu Hardware und alle haben dasselbe Thema, ja. Bei allen ist Geschwindigkeit ein Thema, Effizienz ein Thema und wie wir in Europa weiter, ja, wettbewerbsfähig bleiben gegenüber dem Rest der Welt oder mit dem Rest der Welt.
Du schreibst ja auch, Europa hat kein Ideenproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Woran machst du das konkret fest?
Ich glaube, wir haben unglaublich smarte Köpfe. Ja? Ich denke, das merkst du auch in deinen Interviews, in der Arbeit mit deinen Kunden. Ja? Wir haben gute Universitäten, wir haben smarte Köpfe, wir haben richtig gute Ingenieure, die sich wirklich super im Detail auch auskennen. Und deswegen denke ich, dass wir per se kein Ideenproblem haben. Wir sind nicht schlau genug, ne, um genauso gute Ideen wie der Rest der Welt zu haben. Aber wir bringen diese Ideen leider nicht so auf den Boden, wie wir es bräuchten. Ne? Woran mache ich das fest? Ich erlebe immer wieder, dass wir gute Ideen haben und die dann aber verhungern an der Entscheidung, wo wir weder die Entscheidung treffen, dass wir es tun oder dass wir es nicht tun. Wir entscheiden es einfach nicht, ja, oder brauchen unglaublich lange. Ja. Ich erlebe Kontexte, wo Kollegen in Entwicklungsprojekten von einem Projekt zu dem anderen hüpfen. Ja. Ständig zwischen Projekten, ständig zwischen Meetings und am Ende des Tages irgendwie sich frustriert fragen, was habe ich heute eigentlich geschafft? Ja. Und ein drittes Thema vielleicht, wo ich aus einem Entwicklungskontext, wo ein Problem festgestellt wird, der Erste, der es analysiert, na, das ist nicht ein Problem in der Hardware vielleicht, ja, wir müssen es weitergeben an die Software, ja. Die Software kommt drauf, puh, so wirklich ein Softwareproblem ist es auch nicht. Das liegt vielleicht an der chemischen Reaktion, die wir heute nicht unter Kontrolle haben, ja. Und wo Problem wandert, ja, zwischen verschiedenen Einheiten, zwischen verschiedenen Funktionen. Und Das sind für mich alles so Punkte, woran ich festmache, dass wir eigentlich ein starkes Umsetzungsproblem haben und kein Ideenproblem. Ne? Wir scheitern an der schnellen Umsetzung von unseren guten Ideen. Das behaupte ich, ja.
Ich überlege noch, wo das kulturell herkommt. Ich meine, ich will jetzt nicht wieder so einen Berliner Bahnhof, aber ich kann auch einen Stuttgarter Bahnhof nehmen, also große Bauprojekte. Also das, was wir eigentlich alles mal konnten, wofür eigentlich wir mal weltweit berühmt waren, das scheint nicht mehr zu funktionieren. Und du hast auch gesagt, es fehlt so ein bisschen an der Entscheidungsfreude und es gibt so ein Zögern. Meinst du, es liegt am fehlenden Kapital oder woher kommt diese Angst? Also ich sag mal ein Zitat, jetzt kann Spotify mich auspiepen. Bei der Bundeswehr hieß es immer, wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. Das heißt, also wenn du was anfängst, dann ziehst du auch durch. So, mit dem Chance auf Scheitern. Wie erlebst du das? Was denkst du das? Oder meinst du das auch, was dahinter steht mit dem Zögern?
Ich glaube, das ist schon ein kulturelles Thema auch. Ich denke, gerade in Mitteleuropa sind wir es gewohnt, eher Dinge durchzudenken, eher Dinge zu analysieren, gut durchzudenken und dann quasi in den Plan zu folgen und das in, ich würde mal sagen, schon in beeindruckender Manier zu exekuten, ne? Und dann durchzuführen und umzusetzen. Und das war früher sicher eine gute Tugend, ne? Du sagst gerade Bauprojekte, ja, wo man das irgendwie fein säuberlich alles durchdekliniert und durchstrukturiert hat, und dann ging es irgendwie ums klassische Abarbeiten und Managen, ne? Und in einer Welt, wo nicht mehr alles klar ist von Anfang an, ja, tun wir uns das sichtlich schwer, ja? Weil wir stark sind in, ich will mal sagen, in Kontexten, wo alles quasi wirklich im Klein-Klein beschrieben werden konnte und auseinanderdividiert werden konnte. Dann wurde es umgesetzt und dann wieder zusammengesetzt. Und wir erleben halt heute, dass das einfach nicht mehr ist. Und die Unsicherheit resultiert leider in unserer Kultur stark in dem Zögern. Ja? Wo es vielleicht in der angloamerikanischen Kultur einfach ein, wir tun's mal. Ja? Die sind auch risikoaffiner. Und keine Frage, ne? Da gehen auch manchmal Dinge schief, ja? Wie wir es bei Lehman Brothers und Co. gesehen haben. Es ist nicht unbedingt so, dass es besser ist, aber es ist mitunter eine Kultur, die es jetzt zumindest ermöglicht und vereinfacht, mehr Risiken einzugehen und dann auch die Gewinne letztendlich einzufahren.
Was sind für dich die häufigsten Bremsen, die du in Organisationen siehst und welche wird am meisten unterschätzt?
Ich glaube, es gibt einerseits diesen Block, wo es quasi um Strukturen oder diese Entscheidungslogiken geht, ja, wo wir gerade auch drüber gesprochen haben, wo es an Entscheidungen hängt, ja, das sind für mich wahnsinnige Bremsen. Wir haben Strukturen in unseren Unternehmen aufgesetzt, die für vieles gemacht sind, aber nicht zwingend für, wir treffen schnelle Entscheidungen. Ja. Und das ist sicher eines der größten Blöcke, die ich sehe. Das zweite ist, wenn wir es dann aber entschieden haben, und das ist insofern interessant, ja, wenn dann Entscheidungen getroffen werden, dass wir etwas tun, dann wird unglaublich viel parallel gemacht, ja. Für mich, ich sage da immer scherzhaft dazu, für mich die Organisationskrankheit Nummer eins. Ja, wenn ich einen Arzt hätte, der die Diagnose stellen müsste, woran so unsere Organisationen kranken in Mitteleuropa, dann würde ich definitiv sagen, die haben auch definitiv ein Fokusproblem. Ja. Also wir machen dann unglaublich viele Dinge gleichzeitig. Ja. Also wir zerdenken sie zuerst richtig lange, entscheiden uns dann vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle es zu tun. Oder vielleicht entscheiden wir sogar am Ende unter starkem Druck, es zu tun, und dann haben wir plötzlich das Problem, dass alles schnell dann passieren muss, ja. Und dann gehen wir unglaublich viel gemeinsam und gleichzeitig an. Und das hat alle negativen Effekte, die wir aus dem Multitasking kennen, ja. Es hat Kontext-Switches, es hat Rüstkosten bei den Mitarbeitern. Jedes Vorhaben an und für sich dauert auch länger, ja. Das heißt, die Amortisationszeiten ziehen sich in die Länge. Das heißt, das ist sowohl ein mentales Problem bei den Mitarbeitern als auch ein finanzwirtschaftliches Problem im Sinne von, dass wir Projekte, Vorhaben später abschließen, Cashflow später ins Unternehmen zurückfließt. Und das ist sicher auch eine wahnsinnige Bremse, die wir da uns ans Bein binden. Ja. Ich denke, dass die zwei Aspekte sind sicher mitunter die wichtigsten. Und was ich auch oft erlebe, und ohne da irgendwie den schwarzen Peter zuschieben zu lassen oder zukommen zu lassen, es ist auch eine Problematik, gerade in der Produktentwicklung, du musst mit vielen Support-Einheiten zusammenarbeiten, na, mit dem Einkauf, mit vielleicht einem Projektmanagement-Kompetenzzentrum und so weiter. Und wir haben in vielen Organisationen die Tendenz, dass wir die nicht als Enabler gestalten, sondern dass die oft eher als Verhinderer wahrgenommen werden. Ne? Ach, jetzt muss ich mit dem Einkauf sprechen. Eigentlich sollte der uns ermöglichen, dass wir günstig einkaufen, ne? Günstig Teile beschaffen. In dem Produktentwicklungskontext höre ich dann oft, boah, jetzt muss ich zum Einkauf, ne? Ah, jetzt wird's wieder langsam, ne? Wenn ich doch nur selber bestellen könnte, dann wäre doch alles großartig und dann wäre alles schnell erledigt, ne? Also Abteilungen und Einheiten, die eigentlich dich unterstützen sollten, werden dann oft als Verhinderer wahrgenommen. Und ich will gar nicht zu viel darüber reden, wer schuld ist, ne? Die Wahrheit liegt oft in der Mitte, ja? Aber Fakt ist, wir haben eine Organisation gebaut, die sich nicht gegenseitig unterstützt, das möglichst schnell dann auch auf den Markt zu bekommen.
Ja, ich finde das Bild total wichtig und spannend. Also ich hatte letzte Woche gerade ein zweitägiges Führungskräftetraining, wo wir eine Simulation haben mit 24 Führungskräften, die in eine Krisensituation kommen. Und dann habe ich mir das Geschehen quasi angeschaut und die verantwortliche Hauptführungskraft hat quasi zu lange versucht, das Gesamte zu steuern. Das hat funktioniert aber nicht in der Krise und die Krise kann symbolhaft sein, sondern sie hätte einen Krisenstab bilden müssen. Sie hätte sich um die Krise wirklich fokussiert kümmern müssen und dann auch einen Verantwortlichen für den Krisenstab. Da ich das bei der Bundeswehr gemacht habe, hieß es dann Battle Captain. Und da haben wir genau dieses Team of Teams von Stanley McChrystal, was ja ein agiler Kontext ist. Das heißt, dass man nicht mehr hierarchisch top-down denkt. Und das haben wir alle im Kopf, diese Hierarchie. Wir müssen nach oben melden, der ganz oben entscheidet. Und ich glaube, diese Selbstorganisationszirkel, dieses, was du sagst, die sind rum, Support, Produktentwicklung. Und ich glaube, diese Selbstverantwortung, diese Eigenständigkeit in iterativen Zirkeln, ich glaube, es liegt nicht an schlechten Führungskräften. Ich glaube, es liegt nicht am mangelnden Know-how. Ich glaube wirklich, dass dieses. Welches Teil des Getrieberates bin ich und wie kann ich das System beschleunigen? Ich glaube, mit den richtigen Fragestellungen kann das gut funktionieren. Ich glaube, dass das Bild Bremse schon ganz gut, weil wir müssen weg von Bremsen, sondern in ein Getriebe denken. Viele Unternehmen sind ja seit Jahren, ich sage mal in Anführungsstrichen, agil und trotzdem langsam. Also das heißt, wenn ich mit Scrum um die Ecke komme, dann kennen das natürlich schon viele und gleichzeitig ist es schon tot. Also weil man es meiner Meinung nach falsch gemacht hat, nicht richtig gemacht hat. Warum scheitern deiner Meinung nach agile Frameworks so oft in der Praxis?
Denke, so wie du schon richtig sagst, jeder kennt diese Methoden, jeder weiß auch, wie diese Methoden funktionieren und die meisten haben es auch in der einen oder anderen Art und Weise eingeführt. Ich nehme trotzdem wahr, dass in vielen Organisationen dann sich die Grundfesten oft gar nicht so viel geändert haben. Ne? Man legt quasi eine Methode drauf und dann gibt es irgendwie Sprints und ich erlebe es immer wieder, dass gerade Agilität davon lebt, dass man es wirklich stringent macht, ne? Und diszipliniert. Und wir Menschen tendieren dazu, eher nicht unbedingt diszipliniert zu sein. Ja? Also ich kenne das von mir selbst. Ne? Man versucht dann immer wieder auszubüchsen, wenn etwas zu streng und zu stark Framework Charakter hat. Und gleichzeitig spielt aber Agilität genau dort seine Stärke aus. Und das sehe ich so, dass wir dann viele Potenziale einfach liegen lassen. Ja? Wie viele Produktentwicklungskontexte ich erlebt habe, wo Agilität draufsteht, ja, wo dann aber im Review nie ein Kunde gesehen wurde, ja, die Retro jedes dritte Mal nur stattfand und dann keine Maßnahmen dort definiert wurden, sondern eher irgendwie so ein allgemeines Beschwerde Echokammer ausgeartet ist. Also da gibt es so viele unglaubliche Dinge, die wir da nicht richtig implementiert haben und dadurch entfaltet es einfach nicht das volle Potenzial. Ja? Das Problem ist, dass Agilität, was heißt das Problem, die Herausforderung, dass Agilität ist eher ein Mindset-Thema und das kann man nicht einfach mit einer Methode so drüber stülpen. Ja? Und was sicher auch nicht dazu beigetragen hat, ist, dass so die großen Frameworks wie Safe dann relativ schwergewichtig auch schon sind, ja? Schon per se. Und jede Organisation hat ja dann immer noch die Add-ons für die eigene Komplexität. Ja? Also ich erlebe ja selten, dass man sagt, okay, Safe ist eh schon relativ umfangreich. Lass uns nur Safe machen, sondern es gibt ja dann trotzdem noch die Organisationsspezifika. Und das in Summe macht es einfach dann wieder extrem schwerfällig und verwundert mich dann in letzter Konsequenz nicht, dass wir dadurch nicht maßgeblich schneller werden. Ich denke, wir haben mit Agilität haben wir sicher ein paar Prozent in der Schnelligkeit geschafft, aber wir haben uns nicht das geschaffen, was wir erwartet haben oder nicht das, was notwendig wäre, um heute am Markt letztendlich zu bestehen.
Was wäre denn das Notwendige, um am Markt zu bestehen?
Ja, ich glaube, wir müssen uns da wirklich komplett hinterfragen. Ja, ich finde es insofern spannend, wenn man sich auf die Entwicklungszyklen oder die Entwicklungsdauern ansieht, ja, wenn man die vergleicht. Ja. Ich war viel im Automotive-Kontext unterwegs. Bei dem deutschen OEM dauert so eine Fahrzeugentwicklung von der Idee bis zur Straßenzulassung um die 50 bis 60 Monate. Nur um es zu vergleichen, bei Tesla sind wir ungefähr bei 30 Monaten, ja, und bei den chinesischen Herstellern sind wir bei 20, ja. Teilweise wird das sogar von 18 Monaten berichtet, ja. Und mir geht es gar nicht darum, dass wir das eins zu eins kopieren, ja. Wir müssen nicht auf die 18 Monate kommen. Ich glaube nur, wir brauchen irgendwie eine Schnelligkeit auch in Europa, die uns wieder wettbewerbsfähig macht. Ja, am Ende ist es egal, ob du 23, 25 oder 27 Monate brauchst, ja. Wenn es ein gutes Auto ist, wenn es ein gutes Produkt ist, dann werden das die Kunden annehmen und auch nicht da um 2, 3 Monate rumdiskutieren, ja. Aber wir haben das Problem, dass wir das Doppelte brauchen, ja. Fast das 2,5-fache, ja, an Entwicklungszeit. Und das wird uns nicht die nächsten Jahrzehnte tragen, ja. Und da müssen wir um einiges schneller werden. Und das Thema ist, dass es keine inkrementelle Veränderung mehr ist, sondern wir müssen mal wirklich einen Ruck durch die Unternehmen machen. Das bringt mich so an dieses 10x-Denken, ja. Also wie werden wir 10-mal schneller, statt zu fragen, wie werden wir 10% schneller, ja? Und wir tendieren dazu, in Organisationen ganz oft zu fragen, wie werden wir 20% schneller, ne? 10% schneller, 10% Kosten runter, was auch immer, ja, aber immer in diese inkrementellen Verbesserungen. Aber die Frage ist, wenn wir 55 Monate aktuell für ein Produkt brauchen, von der Idee bis zum Markt, ja, bringen uns da 10% wirklich viel, ja? Dann sind wir vielleicht bei 48 Monaten, ja. Ja, gut, aber wahrscheinlich nicht gut genug, würde ich behaupten.
Also, ich habe eben gerade kurz vor unserem Meeting gerade meinen letzten oder meinen Mietwagen gerade abgegeben. Da habe ich gesagt, oh, ist ja ganz cool, ist ein Volvo. Und dann hat mir jemand gesagt, nee, es ist ja gar kein europäisches Produkt mehr, es ist ja inzwischen ein chinesisches. Und es war jetzt mit Abstand das beste Fahrzeug, was ich in dieser ganzen, ich weiß auch, Audi, BMW, ich fahre alles mal kunterbunt. Und weil die Verarbeitungsqualität, also es war einfach ein Mega-Erlebnis, es fuhr sich richtig gut. Und wenn man sich jetzt angeschaut hat, die chinesische Automesse, es war ja einfach nur spektakulär, was man dort an Technologievorsprung auch sieht. Ich habe das Gefühl, die sind uns jetzt schon also wirklich weit voraus, auch was, also ich als Kunde sehe, ich finde die Produkte geiler. Also bin jetzt nicht so ein Techie, aber da ist viel Fortschritt da. Was glaubst du, wie kann man, also ich bin nämlich komplett bei dir, und wenn man jetzt 50 Monate braucht, um das nächste Auto zu entwickeln, ich glaube, dann ist ein ganz anderes Produkt, also es ist gar kein, ich glaube, die Zyklen, wie sich das Automobil beispielsweise entwickelt, ist es nicht inkrementelle Veränderungen, nur wir machen es schneller, sondern es gibt, glaube ich, wie ein Cockpit aussieht, was autonomes Fahren antritt. Ich glaube, es sind ganz andere Stellhebel, die dieses Fahrzeug beeinflussen. Wie erlebst du das quasi in der Produktentwicklung im Automotive-Bereich oder was hast du herausgefunden?
Ja, ich erlebe das genauso. Also ich glaube, das meine ich mit diesem radikalen Umdenken. Tatsächlich ist es ein radikales Umdenken. Ich beschreibe das in meinem Buch. Wir müssen die Organisation neu denken. Wir müssen die Prozesse neu denken, also von der Idee bis zur Markteinführung. Und wir müssen letztendlich auch Kultur und Mindset neu denken. Und wir müssen auch neu denken, dass das, was du ansprichst, dass wir Produkte überhaupt generell anders denken. Ne? Wir denken ein Auto immer noch stark irgendwie, wie wir es kennen. Ne? Und uns fällt es unglaublich schwer, dann einen Schritt weiter nach vor zu machen und das noch stärker aus der Brille von einem Konsumenten zu sehen, ja, oder vielleicht von neuen Konsumenten, die quasi nachwachsen und die neuen Generationen sind, ja, für die muss das Auto nicht mehr aussehen wie in der Vergangenheit, weil sie es gar nicht kennen aus der Vergangenheit. Du hast ja gerade erzählt, ne, dieses Thema Autonomous Driving und wie man das anders denkt. Ich habe auch ein super Beispiel aus der Medizintechnik. Ich war dort im Dialysekontext unterwegs. Und da haben wir ein Gerät von einem asiatischen Hersteller, ich glaube aus Malaysien, gesehen. Mal abseits davon, dass es unglaublich schnell auf den Markt gekommen ist, von der Zeit von dem, wo das Patent eingereicht wurde, bis zur Markteinführung war es unglaublich schnell. Früher hat man gesagt, macht nichts, ne? Die Qualität wird nicht gut genug sein. Das ist leider heute keine Ausrede mehr. Die applyen genauso für CE-Zeichen bei MDR, bei der FDE, bei den ganzen Zulassungsverfahren streben die genauso an. Und so wie du sagst, die Qualität ist unglaublich viel besser geworden. Ja, die tun sich nicht einmal wirklich schwer bei diesen Zulassungsverfahren, weil trotzdem alles da ist. Ja. Es ist ja technologisch qualitätshaft auch da. Und die haben das Produkt ganz anders gedacht. Das hat ausgesehen wie ein riesen Bildschirm, wo dahinter einfach die Dialyseeinheit war, ja. Also die denken das ganz anders. Ja. Ich glaube, wir wären nie auf die Idee gekommen, den Bildschirm ins Zentrum dieses Geräts zu stellen. Ja. Und gleichzeitig ist es aber ein Gerät, was auch stark zum Beispiel im ländlichen Raum eingesetzt wird, ja, wo man quasi zu Hause sich dialysieren lässt und wo es ganz wichtig ist, auch Remote-Therapien anzubieten. Ja. Und da kommt man natürlich schnell auf die Idee, den Bildschirm zum Hauptinterface zu machen, ja, um mit dem Arzt zu sprechen, um Einstellungen remote vorzunehmen und alles weitere. Ja. Also da sieht man auch, dass man es vom Kunden aus denken muss und vielleicht tun sich dann neuere Hersteller durchaus leichter, weil sie nicht diese Legacy, diese Historie haben, dass sie denken, ein Gerät muss immer so aussehen, wie es immer schon mal aussah. Ja. Und das macht es einfach unglaublich schwer, da einen neuen Start zu wagen. Und nichtsdestotrotz brauchen wir den in vielerlei Hinsicht, um da einfach mitzuhalten.
Ja, ich habe auch eine spannende Reportage letztens gesehen über eine Company, die quasi von der Produktidee das Produkt ganz schnell umsetzt. Das heißt zum Beispiel Haushaltsgeräte etc., die quasi 3-4 Standorte global haben, das heißt in unterschiedlichen Zeitzonen und durch Remote-Arbeit quasi die Produktidee, das Produktbüro von einem Büro einfach in das nächste weitergeben, das heißt über diese 8 Stunden Zeitzonen jeweils hinweg und so wirklich 24/7 jeweils in der zeitlichen Komfortzone der einzelnen Regionen das Produkt entwickeln und dann von Design, Konzeption bis es ist im Markt quasi teilweise nur 2 Wochen brauchen. Also wir reden jetzt natürlich nicht von Medizintechnik, sondern eher von Haushaltsgeräten etc. Aber diese Beschleunigung, ich glaube, wenn man da nicht aufhört, mitteleuropäisch zu langsam zu denken, dann hat man in vielen Sachen, glaube ich, keine Chance mehr, was die Schnelllebigkeit betrifft. Du schreibst ja aber auch, der Engpass seien nicht die Menschen, sondern Strukturen, Entscheidungslogiken und Lernzyklen. Heißt das, Führungskräfte suchen den Fehler an der falschen Stelle?
Ich würde sagen, vielleicht nicht pauschal ja, aber ich sehe durchaus den Punkt. Ja. Ich glaube, als Führungskräfte, und ich nehme mich das selber nicht mit raus, ja, wir tendieren schnell dazu, dass wir sagen, ach, die Menschen sind das Problem. Weißt du, was ich meine? Also die Menschen quasi sind nicht motiviert genug, wir haben nicht das richtige Wissen, ja, wir arbeiten nicht in dieselbe Richtung und so weiter. Und wir denken nicht, dass das oft strukturelle Probleme sind, ne? in organisatorische, strukturelle Probleme, die uns daran hindern, diese Ideen gut in die Umsetzung zu bringen. Ja? Und ich will das jetzt nicht pauschal sagen. Ne? Manchmal sind sicher Menschen auch Teil des Problems, aber viel zu selten. Ja? Ich sehe es schon oft, dass Teams einfach unglaublich motiviert sind. Ja? Auch Bock haben, da an neuen technologischen und technischen Herausforderungen zu arbeiten. Ja? Aber die sind dann einfach frustriert worden. Zum Beispiel, dass wochenlang Dinge nicht entschieden werden. Ja? Ich habe ein aktuelles Beispiel aus meiner Beratungsalltag. Wir analysieren gerade Prozesse bei einem Kunden und versuchen, die dann zu automatisieren, ja, und mit KI unterstützt zu verbessern und besser zu machen. Ja. Und das Spannende ist, wir sind super schnell in der Analyse, ja, wir sind alle motiviert, finden Potenziale und dann geben wir es quasi in die Produktentwicklungseinheiten, um dann dort mit Robotik und KI das umsetzen zu lassen. Und dann bleibt es erstmal liegen ein paar Wochen. Ja. Dann wird das mal irgendwie in Backlogs einsortiert, dann wandert das quasi in die Mühlen, ja, der Priorisierungslogik, wo unglaublich viele Anfragen um die gleichen Ressourcen kämpfen und dann passiert erstmal ganz lange gar nichts. Ja. Da versucht man vielleicht die eine oder andere Eskalation und dann passiert irgendwas in 2-3 Monaten. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir sicher bin, dass wir da Menschen und Mitarbeiter verlieren auf dem Weg. Ja. Die waren alle mal motiviert. Ja. Nur wenn dann nichts vorangeht, wenn wir nichts, keine Quick Wins sozusagen haben, dann werden wir früher oder später setzt da so ein bisschen Resignation ein und ich verstehe das total, ja. Wäre bei mir genau das Gleiche. Und die logische Konsequenz ist dann natürlich, dass die Menschen dann aus der oder die Mitarbeiterinnen dann aus der auch nicht mehr das Letzte rausholen. Ja? Die fragen sich, warum sollte ich jetzt einen Monat schneller sein, ja? Wenn wir vielleicht, oder warum sollte ich mit einem bestimmten Experiment jetzt einen Monat schneller sein, wenn ich doch weiß, dass nach Abschluss dieses Experiments die Entscheidung sowieso 3 Monate braucht, ja? Welchen Weg wir einschlagen. Ja? Und das macht aber alles langsam, weil dann dauert das Experiment einen Monat länger, dann dauert die Entscheidung 2 Monate länger und so summieren sich diese Monate. Und das klingt erstmal alles banal, aber ist mit ein Grund, warum wir nicht bei 30 Monaten sind, sondern bei 50.
Ja, absolut. Also ich habe mir mal so bei der Bundeswehr die Beschaffung angeschaut oder immer mal nachgefragt, warum das so lange dauert, wo wir jetzt Druck haben und auch, aber auch Geld haben. Und dann hängt es aber halt wirklich bei der Freigabe von einzelnen Menschen, die müssen das nochmal zeichnen, sind im Urlaub, dann muss das nochmal durch den Bundestag und plötzlich bist du für einfache Sachen über Monate, dann ein halbes Jahr, bis irgendwas passiert. Und das muss man jetzt gar nicht so groß denken, aber das passiert ja im Unternehmen genauso. Das heißt Priorisierung, Fokussierung, wie sind die Mandats- und Entscheidungsträger verfügbar und schon versandet etwas. Und was man ja energetisch nicht vergessen darf, dann ist ja das Momentum, sage ich mal, die Dynamik, der eigentliche Prozess, das ist ja dann schon, man startet schnell und kommt dann in so eine Sandbank und läuft immer weiter und dann wird es zäh. Und dann geht es energetisch auch ganz oft flöten und dann kommt was anderes, dann kommt der Volleyball zugespalten, spielt man plötzlich Volleyball und läuft nicht mehr den Berg weiter. So.
Absolut. Kann ich genauso teilen, ja, was du da erzählst. Ja.
Im Buch analysierst du ja auch, was schnelle Systeme anders machen. Stichwort Rhythmus statt Hierarchie und Vertrauen statt Kontrolle. Was können deutsche Unternehmen davon realistisch übernehmen?
Ich glaube, ja, ich habe da 2 Beispiele aus den USA und China im Buch erwähnt. Und ich glaube, es geht darum, dass wir uns eine Spur weit von, was wir vorher schon gesagt haben, von unserer Historie, von unseren alten Tugenden ein bisschen loslassen müssen. Ja? Das heißt nicht, dass wir irgendwie so unser Qualitätsverständnis über Bord werfen sollen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir qualitativ hochwertige Produkte bauen. Nur wir müssen uns von ein paar Tugenden trennen, im Sinne von, wir müssen alles perfekt planen, alles perfekt durchdenken. Ja? Ich habe so das Gefühl, wir kommen aus dieser Metapher, na, wir haben für den weltbesten Hammer, ne, und versuchen weiterhin, obwohl wir keine Nägel mehr haben, sondern Schrauben, ja, mit dem Hammer das irgendwie in die Wand zu bringen. Es funktioniert, aber es funktioniert einfach mit unglaublich vielen Schmerzen, ja, mit unglaublich viel Abnutzung. Und was mir auch wichtig ist, im Buch zu betonen, wir sollten auch die anderen nicht einfach kopieren. Ja. Nicht alles ist an China großartig. Ja. Die arbeiten wirklich viel, die arbeiten teilweise 6 Tage die Woche. Ja. Die arbeiten mit anderen Standards. Und mir geht es gar nicht darum, auf die 18 Monate zu kommen, sondern wir müssen einfach in ein Feld nochmal, ne, wo wir wettbewerbsfähig sind. Ja. Ob das jetzt 18 oder 23 oder 24 Monate sind, ist total egal. Ja. Ich glaube, es geht da so ein bisschen, dass wir umlernen, nicht nur bei Technologie, ne, nach dem Motto, wir müssen uns jetzt an KI gewöhnen und so weiter, sondern das fällt uns interessanterweise einfacher. Wir kommen schon immer wieder mit neuen Technologien in Berührung und schaffen die auch in einer gewissen Art zu meistern. Ja. Sind vielleicht eine Spur langsamer, als uns das vielleicht lieb ist, gerade bei dem Thema KI. Was wir aber wenig machen, ist, dass wir unsere Organisationskultur und Führungskultur anpassen und anders denken. Ja. Heute würde keiner mehr mit irgendwelchen weiß ich nicht, mit irgendwelchen manuellen Tätigkeiten einen bestimmten Prozess durchjagen wollen. Da haben wir uns auch dran gewöhnt, dass es Automatisierungswerkzeuge gibt und alles Mögliche. Ja. Wir müssen nur versuchen, auch eine Organisation und eine Führung daran anzupassen. Ja. Und das können wir von denen lernen. Ja. Die USA und die Asiaten sind da definitiv ein wenig sorgenfreier. Ja. Die probieren einfach aus, die stellen sich auch mehr dem Kunden. Ja. Und ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig. Ja. Es ist quasi nicht wichtig, dass wir das Tempo unterbieten von den anderen, das werden wir kaum schaffen, sondern dass wir in einer guten Geschwindigkeit exzellente Qualität, so wie wir es auch bisher gemacht haben, liefern, ja, und viel, viel mehr vom Kunden denken. Ja. Und das hat ganz viel mit Organisations- und Führungskultur zu tun, ja, mehr als man am Anfang vermutet. Ja.
Wenn wir auf das Thema Organisation und Wertströme schauen, du plädierst für eine Wertstromlogik statt für eine Funktionslogik. Erklär das mal bitte für jemanden, der davon noch nie was gehört hat.
Genau, wie erklärt man das einfach? Genau, Funktionslogik bedeutet im Wesentlichen, dass wir Experten mit gleichem Wissen bündeln. Ja? Und so ticken viele unserer Organisationen. Also wir bündeln alle Softwareentwickler, wir bündeln alle Tester, wir bündeln alle Mechaniker. Damit schaffen wir quasi sehr homogene, sehr kleine Einheiten und haben die Heterogenität, also die Zusammenarbeit quasi über mehrere Experten dann erst auf einer höheren Ebene. Und das war gut in einem Kontext, wo du, wie wir vorher gesagt haben, wo du ein großes Problem hattest, das konntest du gut strukturieren, runterbrechen und dann hast du jedes Teilproblem quasi an eine Einheit gegeben, wo die wissenden Experten drin sitzen. Ne? Großartig. Softwareproblem hast du den Softwareleuten gegeben. Mechanikproblem hast du den Mechanikleuten gegeben. Das Problem ist, dass wir mittlerweile in einer Welt angekommen sind, wo man diese großen Herausforderungen nicht mehr so leicht aufbrechen kann, ja, wo es unglaublich viel Wechselwirkungen gibt, wo, das nennt man häufig komplex, ja, wo nicht mehr genau sichtbar ist, wie einzelne Dinge miteinander verwoben sind und zusammenhängen. Und diese Lösungen, die es dazu braucht, also zum Beispiel ein Medizintechnikgerät zu bauen, das braucht einfach die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Experten, ne? Und das ist der Unterschied zur Funktionslogik, ist eine Wertstromlogik, dass ich Menschen in eine Einheit packe, die quasi das ganze Wissen haben, um ein bestimmtes Produkt zu bauen, um eine bestimmte Lösung zu entwickeln. Ja? Und heute, um ein Medizintechnikgerät zu bauen, da braucht man nicht nur mehr Softwareleute, da braucht man Softwareleute, Mechanikleute, Mediziner, da brauchen wir Cybersecurity-Experten. Da spielt heute so viel rein, ja, weil jeder will natürlich das Device oder dieses Gerät auch ans Internet anbinden. Ja? Das ist gar nicht so einfach, ja, weil da sind natürlich sensible Daten drauf, da sind Parameter drauf, die besser nicht umgestellt werden sollten, weil es ja da letztendlich auch um Leib und Leben geht, von den Patienten. Ja? Und die Wertstromlogik, stellt das sicher, dass diese Menschen zusammensitzen, dass diese Menschen zusammenarbeiten und dann in letzter Konsequenz auch viel schneller, dieses Produkt auch, gemeinsam erstellen sozusagen.
Und gleichzeitig erleben wir ja trotzdem, dass Führungsorganisationen das quasi klassisch zerlegen, den Wert für den Kunden, obwohl sie doch, wie du sagst, die Expertise bündeln sollten. Was glaubst du, woher kommt diese Logik oder dieses Handeln des, ich sage mal, klassischen Organigramms?
Auch da denke ich, dass wir wirklich Schwierigkeiten haben, uns von den alten Tugenden zu lösen. Ja, wir kennen es nicht anders. Wir hatten das früher so gemacht. Ja, es kommt eigentlich noch so ein bisschen aus der Massenfertigung, ne? Aus dem Industriezeitalter, ne? Wo ich sage, jeder macht einzelne Arbeitsschritte. Du kannst quasi in dem Prozess eines, bleiben wir bei dem Auto, ne? Wo du irgendwie zuerst den Rahmen verschweißt, dann wird irgendwie Anbauteile montiert, dann geht's in eine Lackiererei. Da ist relativ klar, was zu tun ist und du kannst das relativ gut arbeitsteilig aufteilen, ne? Und dann hast du quasi die Schweißer für Schweißen und die Lackierer fürs Lackieren, ne? Und so kennen wir das, so haben wir es immer gemacht und das Neue ist insofern herausfordernd, weil wir es weniger kennen, weil es oft auch zu mehr Zielkonflikten führt. Du kannst dir vorstellen, wenn wir einen Mechaniker und einen Softwareingenieur in ein gleiches Team stecken, ja, am Anfang stößt das nicht immer unbedingt auf Wohlwollen. Ja? Ich habe mal aus einem Projekt von mir den O-Ton mitgenommen von einem Mechaniker, der sagt, was macht denn der Softwerker in meinem Team? Der wird mir doch nicht erklären, ob ich die Schraube links oder rechts drum andrehe. Ne? Ja, stimmt, das nicht. Ja? Aber trotzdem spielen heute Mechanik und Software zusammen. Ja? Weil Mechanik wird meistens durch irgendwelche Stellmotoren vielleicht oder was auch immer bewegt, ja? Wo Elektronik wieder reinspielt. Die Elektronik wird wieder durch ein Steuergerät angesteuert, wo letztendlich Softwarecode draufläuft. Ja? Wir hatten das Problem bei einem Medizintechnikprojekt, dass wir einfach Fehlmessungen hatten aufgrund von zu viel Vibration. Ja? Naja, wo liegt das Problem? Ja? Also eine Vibration zu verringern, ist wieder ganz stark im Mechanikkontext, ja? Wo wir das Gerät mehr lagern müssen, mehr dämpfen müssen, was auch immer. Ja? Also wir haben es mit Geräten zu tun, die einfach hochkomplex sind. Da können wir uns vielleicht selber auf die Schultern klopfen, auch als Menschheit. Wir haben wirklich krasse Dinge erschaffen, ja. Also wir fliegen zum Mond oder ins Weltall, ja. Und trotzdem ist es halt so, dass heute bei der Medizintechnik, wenn man da aufzählt, wie viele verschiedene Experten da involviert sind, es ist schon krass, ja. Also da reden wir wirklich von 25 Experten wahrscheinlich, wo jeder ein eigenes Studium und jeder 5 bis 10 Jahre Erfahrung hat in seinem Gebiet und erst die zusammen, ja, machen es möglich, dass man sich selber therapieren kann, ja, mit einem Gerät, das von der UI großartig ist, das mit dem Internet kommuniziert, wo Werte remote eingestellt werden können und alles, ne? Das gut im Handling ist, sich gut schieben lässt, ja. Also großartig, was wir da erschaffen und gleichzeitig braucht es halt die Zusammenarbeit von wirklich vielen unterschiedlichen Menschen. Und alles hängt mit allem zusammen. Das macht Komplexität aus und das macht es nicht unbedingt einfach.
Ja, wenn ich meine Teilnehmenden an Führungskräfte-Workshops nochmal frage, wie geht's Ihnen, sagen sie meistens angespannt, weil ich müsste jetzt eigentlich gerade arbeiten. Also so nach dem Motto, der Workshop ist ja jetzt gerade eigentlich zu viel, weil ich habe ja genug zu tun. Und schon zwei parallele Projekte pro Team bremsen irgendwie massiv, schreibst du auch in deinem Buch. Warum ist Multitasking der heimliche Innovationskiller?
Ja, weil Innovation, wenn man das Wort auseinander zerlegt, ist es einerseits eine gute Idee. Das kommt ja von Invention, ne, von Erfindung. Und das andere, was Innovation kennzeichnet, ist, dass es ein Bedarf ist und dass man den zum richtigen Zeitpunkt trifft. Ja. Das heißt, Innovation hat auch ganz viel mit Geschwindigkeit zu tun. Hat mit einer genialen Idee zu tun. Ne. Da war ja vorher meine Hypothese, die genialen Ideen haben wir. Der zweite Teil von Innovation ist, dass wir schnell am Markt sind und den richtigen Bedarf treffen. Ja. Und deswegen ist Schnelligkeit natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Früher Markt sein, früh Marktanteile gewinnen, sich auch als Platzhirsch zu positionieren. Und da gibt es auch unzählige Studien. Ja, schon wenn Mitarbeiterinnen schon an zwei verschiedenen Projekten arbeiten, verliert man eigentlich so tendenziell 20% der Arbeitsleistung. Ja, durch dieses ständige Neu-Reindenken. Und wir haben es halt heute mit einem komplexen Projekten zu tun. Ja, das heißt, das Reindenken dauert auch länger. Ja. Also es ist nicht mehr so, dass ich einfach springe, ne, und nach 5 Minuten habe ich mich wieder ins andere Projekt reingedacht, sondern das dauert mental, bis man dann wirklich wieder im Flow ist sozusagen. Das dauert einfach. Ne. Und das ist für mich der eine Killer. Also quasi, dass wir wirklich bei unseren Experten, die oft eh der Engpass sind, ja, unsere Ingenieure, unsere Technologen, unsere Expertinnen, dass wir dort für unnötige Rüstkosten, will ich mal, oder Effizienzverluste sorgen, obwohl die eh unser Engpass sind. Das ist quasi das auf der Mitarbeiterebene. Und auf der Organisationsebene, wenn wir da zwei Projekte parallel machen, dann dauern natürlich beide länger, was auch wieder dafür sorgt, dass wir letztendlich später am Markt sind. Ja. Und das bedeutet in letzter Konsequenz auch, dass die Investitionen wieder langsam ins Unternehmen rückfließen, was mich wieder daran hindert, neue Investitionen für neue Investitionen oder für neue Innovationsprojekte sozusagen zu tätigen. Ja. Also das ist so ein bisschen ein self-fulfilling prophecy. Das heißt, wenn wir zu viel parallel machen, sind wir mit allem zu langsam, verdienen damit quasi zu wenig Geld und können uns wieder nicht leisten, quasi innovativ zu sein. Ja. Und aus diesem Kreislauf muss man mal ausbrechen, um das gilt zu schaffen. Ja.
Wenn wir noch tiefer in das Thema Führung gehen, du beschreibst in deinem Buch 4 Felder zwischen Ausrichtung und Autonomie, von Führungsvakuum bis Freiheit im Weg, Klarheit im Ziel. Wo stehen die meisten deutschen Organisationen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja eine Matrix, die von Henrik Nieberg kommt, wo es quasi so ein bisschen 4 Felder gibt. Wie viel Autonomie hat man? Wie viel Ausrichtung, gemeinsame Ausrichtung gibt es? Es ist extrem schwierig zu sagen, wo da die meisten Organisationen stehen. Für mich ist es oft ziemlich ähnlich verteilt, ja. Also ich habe Unternehmen in jedem Quadranten vorgefunden, ne? Also weder Ausrichtung, weder Autonomie, quasi komplett irgendwie Vakuum, ne, wo jeder macht, was er will, bis hin zu Organisationen, die das wirklich gut hinbekommen, einen guten Mix zu finden, dass wir sagen, okay, wir haben eine gemeinsame Ausrichtung und trotzdem darf jeder für sich frei entscheiden in seinem Bereich, was ja die ideale Kombination zwischen Ausrichtung und Autonomie wäre, ja. Das heißt, da tue ich mir wirklich schwer. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir natürlich in oder als Organisation darauf hinarbeiten, zu einem Führungsstil zu kommen, wo ich einerseits eine starke Ausrichtung gebe. Ich sage immer, das Einfachste für mich, das zu erklären ist, gebt eine starke Ausrichtung im Was, ja. Was wollen wir erreichen? Ziele, ja. Darüber quasi eine starke Ausrichtung zu schaffen und eine starke Autonomie im Wie, ja? Also wie wir das Ziel erreichen. Ja? Und das deckt sich auch gut mit der Produktentwicklung. Ich denke, da braucht es Führungskräfte, die ganz klar wissen, ganz klar auch kommunizieren, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen, was ist der Kunde, was braucht er. Und dann braucht es aber die Expertinnen, ne? Aus dieser Vielzahl von unterschiedlichen Disziplinen, die dann sich zusammensetzen, ihre klugen Köpfe zusammenstecken und mit einem guten Wie um die Ecke kommen. Ja? Wie lösen wir das, dass der Kunde vielleicht XY will, ja? Und das möglichst schnell.
Wenn wir in das Thema Produktmanagement schauen, also ich war da mit der Besetzung der Position eines Produktmanagers immer extrem anspruchsvoll, weil ich, meiner Meinung nach, muss halt der Produktmanager wirklich die ganze Wertstromlogik verstehen. Das heißt, vom Anfang bis zum Ende. Und das heißt, er muss vor allem interdisziplinär extrem stark sein. Wie würdest du, wenn du einen Produktmanager suchst, einstellen würdest, was wären für dich so die Kompetenzen, die ein Produktmanager haben sollte?
Das ist definitiv eine sehr herausfordernde Rolle. Ich glaube, es braucht eine gute Verbindung von diesem Marktverständnis. Also ich weiß, was der Markt will, ich weiß, was meine Kunden wollen, gepaart auch auf dieser Ebene auch mit einem gewissen Hang zu was Neues, ja, weil nicht immer, ne, können sich die Kunden auch vorstellen, was sie gerade brauchen, ja. Also so ein bisschen das Henry Ford-Zitat, ne? Wir wollten da schnellere Pferde haben. Das heißt, man muss seine Kunden verstehen und das gleichzeitig übersetzen in vielleicht unorthodoxe Lösungen. Da fällt mir wieder das Beispiel ein, ne? Ein Kunde will mit seinem Arzt sprechen, ja, per Video, ja. Oh, das könnte vielleicht daraus resultieren, dass wir irgendwie einen prominenten Bildschirm brauchen bei dem Gerät. Also diese Brücke zu schaffen von den Kundenerwartungen, Kundenwünschen in ein Produktdesign und dann die Brücke zu schaffen Richtung dem technischen Verständnis, zumindest auf einer hohen Flugebene, ein System, das schon relativ komplex ist, zumindest zu verstehen in seinen Gesamtzuhängen. Ne? Als Produktmanager braucht es ja doch die Kompetenz, dann auch eine Entwicklung gut auszusteuern, gut anzuleiten, durchaus mal in die Interaktion mit Ingenieuren und Expertinnen zu gehen, um bestimmte Dinge einfach zu diskutieren. Ja? Also definitiv eine super spannende und herausfordernde Rolle, wo man, glaube ich, ein breites Spektrum braucht von Marktverständnis, Kundenverständnis bis hin zum Technikverständnis, weil halt heute ein Produkt maßgeblich durch Technologie getrieben ist. Ne? Muss man sich nur mal, gerade in der Medizintechnik, was da jetzt an Cyber Security eingebaut wird, ja? Und das ist ja wahrlich kein Thema, was jetzt ein einfaches ist, ne? Wenn da Schlüssel ausgetauscht werden mit asymmetrisch, symmetrisch, Codierungsverfahren, also unglaublich komplexe mathematische Methodiken auch dahinter, ja. Und wenn Quantum Computing kommt, ist das vielleicht sowieso alles hinfällig, ja. Also es sind einfach extreme Herausforderungen auch auf technologischer Seite, die man als Produktmanager jetzt nicht einfach wegwischen kann, ja. Weil Fakt ist, wenn die Cybersecurity nicht gut implementiert ist, blockiert das in letzter Konsequenz die Zulassung, ja. Dann hat man gar kein Produkt am Markt. Und das kann sicher nicht die Intention eines Produktmanagers sein. Ne?
Ja, wenn wir beim Thema Führung bleiben, was würdest du sagen, was sind die 5 zentralen Aufgaben moderner Führung und welche fällt Führungskräften am schwersten?
Ich da kurz drüber nachdenken. Ich glaube, das eine, was wir schon hatten, ist definitiv dieses Thema Ausrichtung. Ja? Ich glaube, das ist super wichtig, passt auch gut zu diesem, wie schaffen wir gleichzeitig eine Ausrichtung und haben trotzdem eine Autonomie für die handelnden Personen. Also es geht darum, Ausrichtung. Ne? Wo wollen wir hin? Ja? Das ist dieses Was, ja, dieses klar vorzugeben, klar zu kommunizieren. Ne? Dann braucht es ganz stark irgendwie dieses Verständnis von, ich will mal sagen, Führung ohne disziplinarisch verantwortlich zu sein. Ja? Also wir führen halt in den Produktentwicklungskontexten unglaublich oft ohne disziplinarische Macht. Ja? Und da will ja Führen auch gelernt sein. Ich sage immer, das ist mit einer der schwersten Formen der Führung. Ja? Denk an den Produktmanager, denk an den Projektleiter. Ja? Das sind alles laterale Führungsrollen, ja? Wo es darum geht, qua Rolle eigentlich ein Team, eine Mannschaft aus motivierten Individuen oder das mal herzustellen, dass die motiviert sind und dann die in eine richtige Richtung zu lenken. Also es reicht nicht nur Ausrichtung zu schaffen, sondern man muss auch quasi die Führungskompetenz haben, diese Menschen auch wirklich gut führen und mitnehmen zu können, weil häufig ist man eben nicht disziplinarische Führungskraft und kann jetzt einfach, frage ich sowieso, ob das funktionieren würde, ne? Aber man kann jetzt nicht einfach quasi Dinge anschaffen. Ja? Und ein dritter Punkt, der für mich extrem wichtig ist, ist für eine Entscheidungsstruktur zu sorgen. Ja? Wie wird entschieden? Ja? Warum ist das so wichtig? Weil wir hatten das schon als eine der Bremsen am Anfang. Und das Problem wird sich, habe ich auch mit vielen Kolleginnen auch gesprochen die letzten Wochen, das Problem wird sich sogar noch verschlimmern. Ja? Unsere Entscheidungen sind in einer Welt heute schon zu langsam. Ja? Jetzt ist ja die Hypothese, dass KI uns enorm beschleunigt bei der Umsetzung, ja, zumindest im Softwareentwicklungsbereich, ja, wo ja die KI wirklich große Teile auch selbst erstellen kann. Konsequenz ist, wir müssen noch schneller entscheiden, ja. Also der Engpass war ja früher fast immer die Entwicklung, ne? Weil du hast was entschieden und dann haben erstmal irgendwie Entwickler 1, 2 Wochen zumindest mal was gemacht, ja. Was ist, wenn die jetzt in 2 Tagen fertig sind, ja? Da muss viel schneller entschieden sein. Ich muss viel mehr Entscheidungen treffen. Also das ist ein zentraler Punkt, der ist schon heute wichtig und der wird auch noch wichtiger werden, ja, weil wir zukünftig noch schneller Entscheidungen treffen müssen. Also als Führungskraft dafür zu sorgen, dass nicht nur Entscheidungen selber treffen, ne, sondern wir müssen den Entscheidungsprozess designen, damit klar ist, wer wie wo was entscheidet, ja, und dass Entscheidungen schnell getroffen werden. Ja. Ich muss nicht jede Entscheidung selber treffen, ne, weil für die technische Architektur bin ich wahrscheinlich als Produktmanager nicht der Richtige, ja, aber wir müssen wissen, wer sie entscheidet. Ja. Und manchmal gibt es da irgendwie Rollen, aber nichtsdestotrotz kannst du ja auch dort verschiedene Abstufungen von Entscheidungen haben. In meinem Buch habe ich dann nochmal das gute alte Werkzeug der Delegation Poker, ja, was du sicher auch kennst, ja, wo du quasi die 7 Abstufungen hast zwischen ich sag dir einfach, was zu tun ist, ja, versus ich sage nur, dass ich eine Entscheidung brauche und das Team entscheidet. Ja. Also auch eine Abstufung zu machen, wie wird entschieden, ja, wie viel Einbindung findet da statt. Und das ist sicher die wesentlichen Aufgaben. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das genau 5 waren, aber ich denke, das sind so die wesentlichsten Punkte. Und ich glaube, am schwierigsten ist dieses ständige Unsicherheit aushalten. Ja? Ich glaube, das wird auch immer relevanter, als Führungskraft für Autonomie zu sorgen, gleichzeitig für Ausrichtung zu schaffen, zu kommunizieren und das bei gleichzeitig unglaublich viel Unsicherheit. Ja. Und da auch die Balance zu finden, wie viel Unsicherheit quasi nehme ich ab, ja, indem ich klar kommuniziere, wie viel Unsicherheit muss aber auch bestehen bleiben, weil die Welt einfach in einer gewissen Art und Weise volatil ist, ne, und ich nicht meine Mitarbeiter vor allem schützen kann in letzter Konsequenz.
Ja, ich find die Kombination nochmal total spannend zu dem, was du gesagt hast gerade. Also das heißt im Prinzip, Antwort auf die VUCA-Welt, Barney-Welt etc. ist diese Ambiguitätstoleranz. Das heißt, wie gehe ich mit Mehrdeutigkeit um und gleichzeitig in der Flexibilität ein gutes Erwartungsmanagement aufzustellen. Das heißt, dieses gute alte Delegation-Poker, und da erlebe ich, dass es oft viel zu wenig Klarheit gibt über die geschriebenen oder ungeschriebenen Gesetze in Organisationen. Das heißt, wie viel Freiheit habe ich? Also, damit hängt dann wieder psychologisches Vertrauen und Fehlerkultur drin. Das heißt, wie viel Freiheit habe ich? Welchen Spielraum habe ich? Wie innovativ, iterativ darf ich selbstständig agieren in meinem Zirkel, in meiner Rolle, in meinem Tribe, egal welche Philosophie man hernimmt. Und aber auch, dass diese Fehlerkultur implementiert wird und klar kommuniziert wird, was ist die Erwartung eines Vorgesetzten nach Raki-Matrix oder Delegation-Poker, wer ist für was verantwortlich und wo will ich Dynamik haben. Und ich glaube, dieses Loslassen und gleichzeitig diese Prozesse transparent zu machen und die eigenen und Fremderwartungen, weil manchmal, also auch das habe ich bei aller Agilität und Selbstverantwortung ja auch schon erlebt, dass die Leute sagen, nee, Moment mal, du bist Chef, du sollst mir schon sagen, was ich zu tun habe, dafür kriegst du auf der Payroll mehr, dass du die Verantwortung für die Sachen trägst. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld kannst diese Lähmschicht kann entstehen. Und das ist gar nicht, weil das schlechte Menschen sind oder die Organisation an sich schlecht ist, aber aus schlecht kommunizierten Erwartungsmanagement. Und ich glaube, wenn du diese OKRs zum Beispiel ordentlich reinführst, dort ein Beispiel, wie ich das auch kenne, das heißt, was wollen wir machen? Nee, genau, es ging um die Iterationen in den Zyklen bei Scrum etc. Das heißt, wenn du den Fokus behältst an den OKRs, an den Produktfortschritten, ich glaube, dann hast du schon, man weiß, wo man hin will, das Ziel ist klar, aber man hat immer noch genug Handlungsspielraum. Ich glaube, das ist eine gute Kombination aus diesem, es gibt Verantwortung, es gibt ein Ziel, es gibt einen hohen Druck im Sinne von, wir wissen, wo wir hin wollen und gleichzeitig aber einen großen Handlungsspielraum in der Umsetzung.
Ja. Definitiv, ja.
Du arbeitest mit dem Flight Levels Modell, Team, Koordination, Strategie. Was verbirgt sich dahinter?
Ich mag das Flight Levels Modell von Klaus Leopold gerne, weil es so ein bisschen ein Anti-Framework ist. Ja? Es ist nämlich mehr so ein Metamodell, ein Gedankenmodell. Und das, was sich dahinter verbirgt, ist, dass Aufgaben in der Organisation, und damit sind auch eben Produktentwicklungskontexte gemeint, dass die diese drei Ebenen brauchen. Ja? Also brauchst du die Teamebene, dort, wo quasi wirklich Wertschöpfung stattfindet, wo Software programmiert wird, wo Schraubverbindungen in der Mechanik designt werden, wo Mikrocontroller ausgelegt und programmiert werden in der Elektronik, um da drei Beispiele zu nennen. Und darüber braucht es in der Regel eine Koordinationsebene, weil was wir heute feststellen ist, dass wir selten nur mehr Dinge mit einem Team erledigen können. Ja? Unsere Aufgaben sind so komplex geworden, dass es nicht ausreicht. Und mit Team meine ich ein kleines Team, ne? So wie wir es gelernt haben, gute kleine Teams, ne? Zwischen 5 und 8 Personen, wie auch immer man das jetzt genau ausgestaltet. Aber selten können Produkte heute erstellt werden mit 5 bis 8 Personen. Ja? Und in den Segmenten, wo ich unterwegs bin, Medizintechnik, Automotive, aber auch im Finanzumfeld, da braucht es meistens Dutzende Leute. Ja? Manchmal braucht es sogar Hunderte. Ja? Ich war eine Zeit lang auch im Nutzfahrzeughersteller unterwegs, ja, da braucht es hunderte Menschen, teilweise bis zu 1000, ne, um den LKW mit all seinen Komponenten inklusive Software und allem, was dazugehört, auf die Straße zu bringen. Und deswegen braucht es die Koordinationsebene. Also die Koordinationsebene stellt sicher, dass der, ich will mal sagen, die Lieferpakete von unterschiedlichen Teams zusammengesetzt werden und dann wirklich einen Sinn machen für den Kunden. Das ist die zweite Ebene, Koordination. Und die dritte Ebene des Flight Levels ist die Strategie. Dort entscheidet man, was man überhaupt tut. Ja? Dort wird Fokus hergestellt. Ja? Das ist quasi rückgespielt auf die quasi Organisationskrankheit Nummer 1, die ich am Anfang heute skizziert habe. Dort gilt es, das Ziel herzustellen, Fokus sicherzustellen. An was wollen wir arbeiten? An was wollen wir jetzt arbeiten? An was wollen wir später arbeiten? Und an was wollen wir heute nicht arbeiten? Das ist auch eine unglaublich wichtige Entscheidung, auch mal Nein zu sagen. Ja? Wenn man immer nur Ja, Ja, Ja sagt, dann resultiert man genau aus dem, in dem Kontext, wo alles gleichzeitig gemacht wird. Und diese drei Level braucht's. Und das Spannende ist, sich Gedanken zu machen, wie optimiere ich jeden einzelnen Level und wie optimiere ich aber das Zusammenspiel von diesen Level. Ja? Weil das, was in der Vergangenheit oft gemacht worden ist, ganz, ganz viel auf Level 1. Ne? Wir haben Scrum eingeführt, wir haben Boards an die Wand gehängt. Ne? Das sind klassische Team Approaches. Ja? Und dann braucht es aber eine Idee für die Koordination. Ja? Für die Koordination hat sich die Agilitätswelt auch total viel einfallen lassen, ne? mit Safe und Co. Das kann man natürlich auch mit dem Framework machen, das kann man auch eine Spur leichtgewichtiger machen. In meinem Buch spreche ich viel über leichtgewichtigere Verfahren, ja? wo ich sage quasi, lass doch einfach die Menschen, die gemeinsam was entscheiden müssen, zusammensetzen regelmäßig, dass die kommunizieren und quasi Entscheidungen treffen. Ja? Nicht immer braucht es dafür ein umfangreiches Framework. Und Level 3 ist etwas, das haben interessanterweise in den letzten Jahren viele Organisationen gar nicht angegriffen. Ja? Also Level 1, glaube ich, hat so jedes Unternehmen ausprobiert mit den Methoden, mit Scrum und Co., was man da nicht alles nutzen kann. Level 2 ist die Koordinationsebene, also wie koordiniere ich mehrere agil arbeitende Teams miteinander. Das haben, glaube ich, viele ausprobiert, mehr oder weniger erfolgreich. Und die Strategieebene, da reden wir über Portfolio-Management, da reden wir über Strategie, über Ausrichtung, wohin ein ganzer Bereich hingeht. Das haben viele ausgespart. Ja. Ich erlebe heute noch Unternehmen, wirklich große Unternehmen, die keinen strukturierten Zugang haben zu einem Portfolio-Management, wo wir quasi entscheiden, Transparenz und mit aller Konsequenz, was wir tun und was wir nicht tun. Ja? Da wird einfach immer nur von oben ins System weitergegeben, ja? Ohne wirklich eine strukturierte Analyse und Entscheidung zu machen, klappt das derzeit noch oder haben wir eh nicht schon zu viel gleichzeitig in Entwicklung, sondern es geht einfach rein. Ja? Und es gilt quasi, dieses Flight-Level-Modell so zu nutzen, dass wir jedes Level gut ausgestalten und dass wir auch sicherstellen, dass die einzelnen Levels gut miteinander verbunden sind. Und das macht es für mich so wertvoll. Das Flight-Level-Modell schreibt nicht vor, was du exakt in jedem Level tun musst. Ja? Es sagt nur, dass du diese drei Level brauchen wirst, um ein gutes Organisationskonzept, will ich mal sagen, aufzubauen.
Mhm. Ich möchte mal auf für diesen Podcast das letzte wichtige Thema für mich kommen. Das ist für mich gerade so ein Gamechanger, denn ich habe nur einen Mitarbeiter, mit dem ich tagtäglich andauernd kommuniziere, das ist die KI. Also die ist ein Disruptor, ist ein Gamechanger. Das wenn ich andere Berater frage, wenn die ein Unternehmen neu gründen würden, sagen die, naja, ich würde erstmal keinen Mitarbeiter holen, sondern 60 KI-Agenten aufstellen. Wie siehst du die Entwicklung? Wie siehst du die Rolle von KI? Nützliches Werkzeug, dummer Helfer? Wie bewertest du das?
Ich glaube, definitiv nützlicher Helfer. Die KI wird uns sicher einiges beschleunigen in der Produktentwicklung, vor allem dort, wo viel mit Text gearbeitet wird. Also gerade in der Softwareentwicklung, ne? Gerade mit diesen Large Language Models sind wir natürlich in dem Bereichen großartig unterwegs, wo viel Text generiert wird, und das ist gerade in der Codierung. Ich denke schon, dass wir, wenn wir da ein paar Jahre in die Zukunft blicken, dass wir stark zu einem Modell kommen, wo uns KI-Agenten unterstützen werden in den Teams. Ja? Wird da alles über KI-Agenten laufen? Bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich aber auch sagen, da bin ich auch noch zu wenig hellseherisch unterwegs, um das genau zu prognostizieren. Aber ich denke, gerade bei Softwareentwicklung wird es unglaublich viel helfen. In der Hardwareentwicklung ist insofern spannend, und das ist auch eine große Kritik schon seit Jahren, und vielleicht ändert sich das durch Large Language Models ein bisschen. Da arbeiten viele mit proprietären Formaten. Ja? Also eine Schaltung zu designen wird heute fast ausschließlich in proprietären Formaten gemacht. Was heißt das? Proprietäre Formate kann man nicht gut mit Text darstellen. Ja? Und das heißt, das kann schlecht durch eine KI quasi ausgelesen werden, schlecht auch bearbeitet werden. Und da gibt es durchaus auch Initiativen schon seit Jahren, das hat gar nichts mit KI zu tun, wo man solche Schaltungen auch über Textfiles beschreibt. Ja? Und das ist natürlich großartig, ja? Weil das kann eine KI wieder einlesen, kann sie lernen und über eine Vielzahl von Projekten, die man eine KI antrainiert, kann dann auch wieder selbst eine KI Schaltpläne erstellen. Ja? Also ich denke, dass es auch da eine Art Demokratisierung geben wird, vielleicht mehr Richtung zu beschreibenden Formaten, na? Wo man mit Textfiles, mit XML-Files einfach Dinge beschreibt, weil das wieder vereinfacht durch auch eine KI dann wieder bearbeitet werden kann und man sich so quasi auch nützliche Helfer nicht nur in der Softwareentwicklung, wo es eh schon gang und gäbe ist und gemacht wird, sondern dass man dann auch quasi einen Elektronik-Layout-Agenten hat, ja, der quasi Schaltungen für mich designt und so vielleicht auf Ideen kommt, die wir heute gar nicht entwickelt hätten. Also ich glaube, gerade Produktentwicklung lebt ja auch davon, zu brainstormen verschiedene Lösungsansätze, und da ist eine KI schon großartig, ja. Also wenn wir heute uns überlegen, wie senken wir eine Dämpfung, damit quasi, oder wie senken wir eine Dämpfung, wie bauen wir mehr Dämpfung ein, dass das Gerät weniger vibriert, ja? Da quasi eine KI als Sparringpartner zu verwenden, ist großartig, ja, weil die einfach auf Ideen kommt, die wir vielleicht gar nicht in der Zeit kreiert hätten.
Ja, stark. Du endest in deinem Buch mit einem Manifest zur modernen Produktentwicklung. Insgesamt hast du 8 Punkte. Wenn du jetzt 2 oder 3 Punkte rausnehmen würdest, welche wären dir besonders wichtig?
Das eine, also bei manchen würde ich mich jetzt wiederholen hier, ja, weil wir natürlich schon einige Themen gestriffen haben. Eines auf jeden Fall Fokus statt Fülle, ja, ist eines der Prinzipien. Ich glaube, das dockt gut an diesem nicht alles gleichzeitig tun, fokussieren, wirklich ein paar Ideen ins Ziel zu bringen und nicht alles gleichzeitig. Und das zweite ist, was ich noch rausgreifen würde, entscheiden heißt bewegen, ja. Also dieses ganz starke Entscheidungen treffen, ne? Nicht zu lange hadern, ja. Im Zweifel ist eine schlechte Entscheidung besser als eine nicht getroffene Entscheidung, ja. Weil zumindest haben wir die Chance, über die schlechte Entscheidungen was zu lernen, Feedback zu generieren. Und abschließend will ich mit dem letzten, weil das ist Mut statt Bürokratie, ja. Mir geht's gar nicht so sehr vielleicht um die Bürokratie, um da nicht wieder was total Negatives herauszustreichen, sondern vielmehr um den Mut. Ja. Ich glaube, ganz vieles von dem, was ich heute berichtet habe oder in dem Buch auch beschreibe, dreht sich um Mut. Ja. Mut, neue Wege einzuschlagen, Mut, neue Organisationsstrukturen, Organisationskonzepte auszuprobieren, einfach Mut, Dinge anders zu machen. Ja. Und ich glaube, das können wir alle nur für uns mitnehmen, weil ich denke, wir werden unglaublich viel Mut brauchen, ja, um uns dem Wandel zu unterwerfen, der auch sicherstellt, dass wir da als Europa wieder, ich will mal sagen, zumindest auf den großen Tischen in der Welt Platz nehmen dürfen. Ja? Weil da sehe ich den einen oder anderen Punkt, dass wir da durchaus den Anschluss schon verloren haben, gerade bei in der Produktentwicklung in bestimmten Branchen.
Ja, ja, definitiv. Bevor wir zu den persönlichen Fragen gehen, meine Abschlussfrage für den Hauptteil. Gibt es denn noch so ein Herzensstück, ein Teil deines Buches, was wir jetzt nicht besprochen haben, was ja aber noch total wichtig wäre, zu sagen, okay, Hier schlägt mein Herz noch für, das möchte ich unbedingt nochmal adressieren.
Ich glaube, wichtig ist, ich habe einen zentralen Part auch dazu geschrieben über dieses Thema Wandel, Change Management, ja. Weil mir ist das deswegen so wichtig, weil die Ideen, das Buch startet stark mit einem inhaltlichen Partner. Welche Ideen gibt es auf organisatorischer Ebene? Welche Ideen gibt es, um quasi schneller von der Idee auf den Markt zu kommen? Aber enorm wichtig ist für mich auch, wie komme ich dorthin? Ja? Weil die Ideen sind nur so gut, ne, wie ich sie auch im Unternehmen quasi reintragen kann, nutzen kann. Und deswegen ist es mir ein Anliegen zu sagen, auch da müssen wir agiler vorgehen. Ja? Das ist ein zentrales Konzept, das ich auch schon bei Boris Kluger viel geprägt habe. Habe ich mal ein ganzes Buch dazu geschrieben, in der Vergangenheit schon, wo es darum geht, wie trägt man einen Wandel agil ins Unternehmen. Ja? Auch da quasi iterativ zu arbeiten, nicht diesen einen großen Change-Masterplan zu entwickeln und dann in einen Rollout zu gehen, sondern auch da flexibel und offen zu bleiben, auf Dinge zu reagieren und zu sagen, ich führe das Ganze iterativ ein. Warum ist das so wichtig? Wir haben gelernt, dass Agilität immer dann wichtig ist, wenn irgendwas komplex ist, ne? Wenn ich es nicht von Anfang an komplett durchdenken kann. Und was ist Change, wenn nicht komplex? Ne? Es geht am Ende um Menschen, ja, die sind nicht deterministisch. Wir können nicht vorhersagen, wie sich Menschen verhalten. Ja? Also macht es keinen Sinn, ja, das im kleinsten Detail irgendwie bis auf Arbeitspaketebene runterzubrechen, 2 Jahre im Vorhinein und genau die Aspekte und Arbeitspakete festzulegen, wenn ich nicht weiß, wie sich Menschen am Ende in meinem Unternehmen verhalten. Ja? Und da vielleicht noch ein wichtiger Part, das auch agil iterativ zu denken, sozusagen diesen Wandel.
Eine Führungskraft hört diesen Podcast jetzt auf dem Weg ins Büro. Was ist der eine Schritt, den sie heute noch gehen kann?
Genau, ich sage ja immer, es ist ganz, ganz wichtig, diesen ersten kleinsten Schritt zu machen, so ähnlich viele meiner Vorträge auch. Ich glaube, wichtig ist für mich immer ein Part der Selbstreflexion, einfach mal zu überlegen, was ist denn gerade bei uns aktuell die größte Blockade, um so Innovationen, um so Produkte oder digitale Lösungen auf den Markt zu bringen. Was ist die? Ja? Was ist diese größte Blockade? Das wäre für mich die Selbstreflexion und dann das Brainstorming hinterher. Und was wäre der kleinstmögliche nächste Schritt, um genau diese Blockade anzugehen? Ne? Und ich glaube wirklich, bei einem Kommunikationslotsen eine Ausbildung gemacht, die haben immer gesagt, es geht jeden Tag darum, die Erdachse ein wenig zu schmieren, ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, ne. Es geht quasi, die Welt ein bisschen besser zu machen heute, ja. Dass sich die Welt ein bisschen besser dreht, ja. Und das ist für mich zentral, darüber nachzudenken, was ist für uns aktuell der größte Blocker und was wäre der kleinstmöglichste Schritt, um diesen Blocker ein wenig zu lösen.
Ja, in dem Sinne nochmal Grüße gehen raus an Roswitha Vesper, Holger Scholz und Ines Wimmer. Kommunikationslotsen auf jeden Fall eine sehr gute Adresse. Super, dann würde ich jetzt wechseln zu den persönlichen Fragen. Über welche berufliche Leistungen bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ich glaube, ich durfte in meinem Leben durch die vielen Jahre in dieser Beratung einfach unglaublich viele große Transformationskontexte begleiten. Und das macht mich stolz, weil da viel Vertrauen auch geschenkt wird, ne? An so neuralgischen Punkten, an so neuralgischen Stellen, wo wir wirklich einiges im Unternehmen umwandeln, da mit dabei sein zu dürfen.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich würde sagen, ich bin gerade dabei, ich beschäftige mich gerade wirklich wieder mehr mit Coding, ja, weil jetzt durch die KI hat das Ganze wieder so ein bisschen weit demokratisiert worden. Ich habe ja mal in meinem Studium programmiert, aber das war weit weg vom professionellen Programmieren, habe auch wieder alles vergessen, weil ich es nie angewendet habe. Und ich habe jetzt schon die ersten Produkte erstellt. Man dürfte die wahrscheinlich nicht veröffentlichen, ja, weil sie Fehler ohne Ende haben. Aber ich finde das richtig großartig, dass diese Fähigkeit zurückkommt. Da bin ich gerade wirklich aktiv dran.
Cool. Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Es waren auf jeden Fall Bücher, die ganz stark in dieses Thema Organisationen neu denken gehen. Ja? Was ich wirklich großartig fand, nach wie vor Humanocracy von Gary Himmel und Michel Sandini, weil dort auch ganz stark dieses, wir müssen bürokratielos werden, wir müssen effizienter werden, Strukturen aufbrechen. Ja? Sowas hat mich richtig gut bewegt, da war ich richtig motiviert, auch nach dem Buch wieder die nächsten Transformationen anzugehen. Eines meiner ersten Bücher dazu war auf jeden Fall Reinventing Organizations, da war ich frisch im Beratungskontext unterwegs. Ja? Ich mag Bücher, wo man einfach Organisationen anders denkt, ja, durchaus radikal, ja. Im Humanocracy hast du ja auch das Beispiel von Heyer. Muss jeder so werden wie Heyer? Nein, ja. Aber was ich faszinierend finde, ist, an den besten Beispielen sich zu orientieren, ja. Und das sollten wir auch im Automotive-Kontext tun, an BYD oder wen auch immer wir da gerade als Example herannehmen. Und was ich auch großartig finde, ist vielleicht ein bisschen was anders gelagert, das Buch ist ein sehr altes Buch, ist nämlich The Goal, ja, von Goldratt. Warum ich das so genial finde, ist, du kannst es heute lesen, obwohl es 85 oder 86 erschienen ist, und du hast das Gefühl, du hast ein Déjà-vu, ja. Also so ticken wir Organisationen immer noch, ja. Und das ist ein bisschen schräg, aber sagt auch viel aus über unser Problem, ja.
Stark. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ich habe für mich lernen müssen, als ich bin ja Naturwissenschaftler vom Background, dass Führung nicht rational ist. Ja, ich habe sicher die ersten Jahre meines Lebens gedacht, man kann auch alles durchdenken, alles perfekt planen, ja, als klassisches naturwissenschaftliches Phänomen, ja. Und ich habe wirklich viel gelernt, ja, das war eine sehr starke emotionale Reise, gerade als Führungskraft in den ersten Jahren, ja, zu lernen quasi, dass sich Menschen nicht rational verhalten, nicht deterministisch, dass man nicht alles planen kann und einfach auch manchmal mit dem Flow gehen muss, Empathie lernen muss, das auf jeden Fall. Ich habe mich auch dadurch von meinem Perfektionismus über die Jahre verabschiedet. Früher konnte ich als Ingenieur vieles durchdenken, hatte auch die Zeit dafür. Ja, heute ist es oft so, dass man fokussieren muss, ne? 80-20. Es gibt viel zu tun. Man kann nicht alles mit perfekt irgendwie abgeben. Und ich glaube, das war einfach eine unglaubliche Erkenntnis, die sicher auch dazu geführt haben, dass ich der Mensch bin heute, der ich bin. Und die Vielzahl von Unternehmen. Ich hatte das Glück, in meiner Beratungskarriere sicher in 50 bis 70 Unternehmen wirklich tief reinzugehen. Also tief meine ich mit mehreren Wochen, ja, und auch aktiv mitzuarbeiten. Und das ist großartig. Da durfte ich einen unglaublichen Erfahrungsschatz mitnehmen, den ich heute versuche in die Welt zu bringen.
Ja, schön. Ich finde diese menschliche Ebene von deiner Herkunft als Ingenieur so schön. Ich hatte letzte Woche gerade einen Workshop, wo ich so eine Aufstellung gemacht habe, entlang einer Skala an Persönlichkeitseigenschaften wie Introversion und Extraversion, wo man sich so selber einordnen musste. Und zum Schluss beim Feedback hat dann einer aus der technischen Abteilung gesagt, na, ich finde gut, dass ich jetzt das menschliche Verhalten parametrisieren kann und dann steuern und umsetzen kann. Und dann dachte ich jetzt, okay, wenn du jetzt mit dem, weil es die Abschlussrunde war, wusste ich, okay, jetzt müsstest einen richtig großen Schleifer nochmal aufmachen. Ich habe ihn in der Illusion gelassen. Das wird wohl noch ein Coaching zur Folge haben. Aber die Idee, dass ich jetzt Menschen, nachdem ich sie parametrisiert habe, führen kann, es war halt eine sehr technische Herangehensweise. Ja, fand ich cool.
Richtig gut, ja.
Welche Menschen inspirieren dich?
Ich Menschen, die mutiger sind und radikaler als ich. Ja, ich würde mich als radikalen Pragmatiker bezeichnen. Ja. Also ich bin sehr pragmatisch und gehe dort auch rein und denke sicher mal die ein oder andere Stelle unkonventionell, aber es gibt Menschen, die sind einfach noch viel mutiger und radikaler. Ja. Das finde ich inspirierend, weil sie mich auch aus der Komfortzone locken. Ne. Die sagen, Christoph, hast du schon mal über das nachgedacht? Und ich so, ah, stimmt eigentlich. Eigentlich müsste man das noch radikaler denken. Und das finde ich großartig. Ja. Die bringen mich aus meiner Komfortzone und das weiß ich sehr zu schätzen. Ja.
Ja, stark. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Die Frage hatte ich vor, ich weiß gar nicht in welchem Kontext, vor ein paar Monaten auch schon gestellt bekommen. Und ich habe gesagt, mit einem UN-Generalsekretär, ganz egal, ob aktuell oder in der Vergangenheit, ja, das würde mich mal interessieren, ja, wie viel man da auch aushalten muss. Ne? Gerade die UN hat ja wirklich einen schweren Stand heute. Ne? Also auf der einen Seite irgendwie den Anspruch zu haben, irgendwie so nicht weniger als die weltgrößten Probleme der Welt zu lösen, ja, von Hunger bis Krieg, ja. und gleichzeitig aber unglaublich wenig disziplinarische Macht, ne? Um wieder bei dem Thema zu sein, ne? Ich kann niemandem was ansagen, sondern es hat ganz viel mit Diplomatie, mit lateraler Führung, mit Überzeugung zu tun. Ich würde da gerne mal eine Lehrstunde nehmen und fragen, was da so die Tricks sind. Wir haben übrigens diskutiert, dass Diplomatie auch eines der Dinge sein wird, die auch, glaube ich, trotz KI noch in Zukunft haben. Ja, das hat ganz, ganz viel hohe menschliche Klasse, denke ich. Und das wird sicher ein Feld, wo vielleicht Automatisierung noch weniger Teil wird. Ja, wäre spannend, ne? Wenn sich zwei KIs unterhalten von zwei Weltmächten und versuchen, einen diplomatischen Vertrag auszuhandeln.
Ja. Ja, ich glaube, da kann man spieltheoretische Modelle dann schön laufen lassen. Wäre auf jeden Fall spannend, wie das rational ablaufen würde. So passiert es ja in der Weltgeschichte gerade nicht. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ich glaube, ich würde ihm schon raten, dass es eigentlich gut ist, diesen eigenen Weg, den man eingeschlagen hat, konsequent weiterzugehen, sich nicht zu verunsichern zu lassen, dran zu bleiben. Ich, auch wenn ich jetzt, ich habe immer so diesen Gedanken am Karma, ja, es kommt auch wieder was Gutes zurück, ja, das habe ich in meinem Leben schon irgendwie als eines meiner Grundmottos mit reingebracht, weil ich glaube, wenn du immer stark hinterfragst, ja, was bekomme ich dafür raus, wenn ich jetzt was reingebe, davon hat man nichts, ja, also das würde ich meinem jugendlichen Ich raten, dass dieser Weg gut ist, ja, glaub ans Karma, gib rein, ja. Und das Universum wird die Dinge auch wieder zurückgeben. Ja.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, ich glaube, das eine, das, was ich ein bisschen angeschnitten habe, ist dieses Thema Karma. Ja, auch wenn ich jetzt nicht zu esoterisch denke, sondern einfach, es muss, glaube ich, eine gute Balance geben zwischen Geben und Nehmen im Leben. Ja. Da gefällt mir auch gut das Buch Give and Take, ja, von Adam Grant. Ja. Auch eine Leseempfehlung, habe ich vorher nicht erwähnt. Großartiges Buch. Ja. Und das Zweite ist, ich sage immer, keep on rocking. Ja. Am Ende geht es irgendwie, coole Sachen umzusetzen. Ja. Also lasst uns einfach die Welt rocken. Lasst uns das Produktentwicklungsprojekt rocken. Ja. Wir haben so viele coole Leute, ja. Lasst uns nicht runterziehen von organisatorischen Bremsen, von Innovationsblockaden, ja, die wir heute schon genug diskutiert haben. Ja.
Also mit diesen schönen Abschlussworten, lasst euch nicht bremsen. Ich möchte mich bei dir bedanken, lieber Christoph, für ein interessantes, kurzweiliges und sympathisches Gespräch über Produktentwicklung. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Danny.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.